ARD. Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Die 41 Jahre alte Melina G. und ihre 16 Jahre alte Tochter Tamara sind seit vergangenem Samstag spurlos verschwunden. Die Münchner Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
So. Sind wir soweit?
Ja.
Dr. Alexander Stevens mal seinen Kopfhörer auf hat.
Weil es gibt so viele Möglichkeiten, den aufzusetzen.
Ich bin gespannt. So, der Kopfhörer sitzt und wir sagen Hello, Hello, Hello zu einer neuen True Crime Folge. Schön, dass ihr mal wieder bei uns seid, nachdem sich Alex lieber für stickige Luft anstatt für frischen Wind im Studio entschieden hat. Dass du so eine Frostbeule bist, das wusste ich gar nicht.
Ich dachte ja, dass du heute anders anmoderieren würdest. Ich hatte dir ja vorhin eine Steilvorlage gegeben, aber die scheinst du ja schon wieder vergessen zu haben.
Was war's? Gib mir nochmal einen Tipp.
Also ich werde doch einen Teufel tun, um an meiner eigenen Überführung mitzuwirken.
Ach, jetzt fällt's mir wieder ein. Alex hat seinen Salat früher immer mit Ketchup gegessen. Jetzt war's vergessen.
Behauptet meine Mutter. Ja, das muss man dazu sagen, denn ich solle übrigens bis heute ungern Salat gegessen haben und damit ein gewisser Anreiz geschaffen würde, hätte meine Mutter immer Ketchup-Gesichter auf den Salat gemalt, was ich ziemlich eklig finde in der Retrospektive.
Aber jetzt ist auch endlich dieses Mysterium aufgeklärt, warum du deine Kaspatzen mit Ketchup isst. Also wenn du schon deinen Salat mit Ketchup isst, dann sind ja Kaspatzen mit Ketchup natürlich das Normalste der Welt. Wir haben heute einen unserer Live-Tour-Fälle für euch mit dabei. Ja, Wahnsinn. 2 Jahre lang waren wir unterwegs. Ich habe es mal zusammengerechnet. Allein im letzten Jahr sind wir knapp 13.000 Kilometer gefahren. Und letztens bin ich mal wieder über das Video von der Generalprobe von uns gestoßen und kann mir das gar nicht mehr anschauen. Ich finde das ganz furchtbar, wie wir damals geprobt haben.
Ja, gut, dass da noch kein Zuschauer damals dabei war.
Ja.
Umgekehrt könnten wir ja vielleicht bei unserer nächsten Tour, die im Herbst diesen Jahres startet, die Generalprobe als Special Outtake bewerben.
Lustig, dazu habe ich letztens eine Nachricht bekommen. Warte mal, ich schaue mal, ob ich sie hier auf die Schnelle finde. Da, von der Nathalie aus Aschaffenburg, die geschrieben hat, ich bin jetzt seit Anfang des Podcasts mit dabei. Ich liebe es so sehr, war schon auf Tour dabei. Mein Freund und ich haben uns riesig gefreut. Könntet ihr denn mal eine Folge machen, in dem ihr die Outtakes zusammenschneidet? Stelle mir das total witzig vor, vor allem, weil ich eure beiden Lachen so ansteckend finde.
Aber noch besser sind Jackies Witze, die sie beim Soundcheck erzählt. Ich will nicht zu viel verraten, aber man lacht nicht aufgrund des Witzes.
Ich bin tatsächlich die schlechteste Witzeerzählerin auf der ganzen Welt. Aber zum Glück bin ich keine Comedian geworden. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass wir überhaupt mit unseren Fällen auf Tour gehen können. Verdanken wir euch, dass ihr uns hier so fleißig hört. Also wirklich aus tiefstem Herzen danke, danke, danke. Und wir freuen uns sehr auf unserer zweiten Tour. Alle Termine auf bayern3.de. Und bis dahin gibt's alle bisherigen Folgen und natürlich jede Woche eine neue Folge von unserem Bayern 3 True Crime Podcast in der ARD Audiothek App. Starten wir rein in unseren heutigen Fall. Wir haben am Anfang schon kurz die Meldung gehört, dass es um 2 verschwundene Frauen geht. Hören wir mal, wie es weitergegangen ist.
Es ist früher Sonntagmorgen, etwa 4 Uhr. Als 2 Männer vor einer Münchner Polizeiwache vorfahren. Eilig betreten sie das Gebäude. Sie sind unauffällig gekleidet, in Hemd und Jeans, beide von stämmiger Statur. Aufgeregt schildern sie den Beamten ihr Anliegen. Sie möchten 2 Frauen als vermisst melden. Seit dem Nachmittag sind die beiden spurlos verschwunden, geben die Männer an. Sie zeigen den Beamten Fotos. Die Vermissten haben beide etwa schulterlange blonde Haare. Die Ältere trägt eine blaue Bluse, die Jüngere einen schwarzen Fleecepulli. Auffallend ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden. Sie haben das gleiche schöne Lächeln. Die Ermittler erfahren, die beiden vermissten Frauen sind Mutter Melina und Teenager-Tochter Tamara, 41 und 16 Jahre alt. Die beiden Männer werden befragt. Es stellt sich heraus, einer der beiden, Alexei, ist der Ehemann der vermissten Frau auf dem Bild, der andere, Ludwig, der Ex-Mann und Vater des Mädchens. Auf die Frage, wann sie die beiden Frauen zuletzt gesehen haben, erzählt Ehemann Alexei, dass er mit ihnen gestern noch zu Mittag gegessen hat. Die Stimmung war gut, weil Stieftochter Tamara erfolgreich eine Prüfung bestanden hatte. Seine Frau Melina wollte sie dafür mit einem Geschenk belohnen. Deshalb sind die beiden nach dem Essen zum Shoppen in ein nahegelegenes Einkaufszentrum gegangen. Seitdem kein Lebenszeichen mehr von den beiden. Alexei schildert aufgeregt, dass er seit Stunden probiert, seine Frau telefonisch und per SMS zu erreichen. Der Chatverlauf zeigt, seine Nachrichten sind nicht mal gelesen worden. Die Polizei versucht, die Handys der Frauen zu orten. Vergeblich. Die beiden sind spurlos verschwunden.
Zwei Frauen, die spurlos verschwunden sind. Es muss ja immer erst ein bisschen Zeit vergehen, damit dann überhaupt nach verschwundenen Personen gesucht wird. 24 Stunden, um genau zu sein, zumindest wenn es sich um Erwachsene handelt. Bei Kindern beginnt die Polizei sofort mit der Suche. Das liegt auch daran, dass die verschwundenen Personen ja oft wieder auftauchen, dass man erstmal ein bisschen wartet.
Gleichwohl es natürlich auch immer vom Einzelfall abhängig ist. Wenn jetzt eine konkrete Gefährdungslage zum Beispiel vorliegt, dann beginnt die Polizei selbstverständlich sofort zu suchen. Aber der Grund, warum bei, ich sage jetzt mal, normalen vermissten Meldungen diese 24 Stunden zugewartet wird, liegt an der Statistik. Denn die Fälle, in denen Personen länger als 4 Stunden bei der Polizei als vermisst gemeldet sind, klären sich zu 50% innerhalb der ersten Woche auf, zu 80% binnen eines Monats und zu sage und schreibe 97% innerhalb eines Jahres. Also wow. Der Großteil der Vermissten wird dann Gott sei Dank wiedergefunden.
In unserem Fall hier sind diese 24 Stunden dann tatsächlich vergangen und die Polizei hat mit der Suche begonnen. Und die Polizei arbeitet ja tatsächlich sogenannte Checklisten ab.
Ganz klar, um auch wirklich nichts zu übersehen. Auf diesen Checklisten stehen dann zum Beispiel die Krankenhäuser der Umgebung, dass man auch mal die Rettungsleitstelle abfragt, die Flughäfen, also Passagierlisten, aber vielleicht auch auf den ersten Blick eher abwegige Abfragen, zum Beispiel in der Haftanstalt. Könnte ja durchaus sein, dass die beiden was ausgefressen haben und deshalb erstmal aus dem Verkehr gezogen wurden. Und natürlich guckt man auch in der Wohnung nach. Im Keller könnte ja sein, dass die dort unfreiwilligerweise gefangen gehalten werden. Umgekehrt ergeben sich nicht selten auch bei der Wohnungsnachschau neue Hinweise auf den Verbleib des oder der Vermissten. Denn es könnte sich ja dort zum Beispiel eine Notiz befinden, wo man sich befindet. Oder was man leider auch immer wieder erlebt, ein Abschiedsbrief. Gleichzeitig kann man anhand der Wohnungsnachschau natürlich auch abchecken, ob das Reisegepäck fehlt, Ausweise, insbesondere auch Klamotten, Gepäck, Fahrzeuge. All das lässt ja möglicherweise gewisse Rückschlüsse auf den Verbleib des oder der Vermissten zu.
Die beiden, Melina und Tamara, sind auch am nächsten Tag verschwunden geblieben. Sie sind weder in der Arbeit noch in der Schule aufgetaucht. Und das ist wahrscheinlich auch direkt eine Anlaufstelle bei den Ermittlern oder da mal nachzufragen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab.
Ganz klar, insbesondere, ob so etwas auch schon mal vorgekommen ist. Aber in unserem konkreten Fall hatte Melinas Arbeitgeber gesagt, dass das völlig untypisch sei. Noch nie habe sie unentschuldigt gefehlt. Und Gleiches galt auch für Tamara. Denn der Schulleiter würde der Polizei sagen, sie hatte noch keinen einzigen Tag in der Schule verpasst. Selbst wenn sie krank war, hatte sie sich noch in die Schule geschleppt. Also, wie man im Ermittlerjargon sagen würde, ein völlig atypisches Verhalten.
Also da gab es schon mal keine Auffälligkeiten. So wirklich viele Anhaltspunkte hatten sie zu diesem Zeitpunkt also nicht. Also haben sie nochmal bei den Männern nachgefragt, die Melina und Tamara ja vermisst gemeldet haben. Ob es denn irgendwelche Besonderheiten gab an diesem Tag des Verschwindens.
Auch für den Tag des Verschwindens gab es keine größeren Besonderheiten. Weder der Ex-Mann Melinas und zugleich leiblicher Vater von Tamara konnte irgendetwas Auffälliges schildern. Und auch Alexei, also der neue Ehemann von Melina und Stiefvater von Tamara, hatte den Tag des Verschwindens als eher belanglos geschildert. Man habe noch ganz normal gemeinsam zum Mittag gegessen. Danach hätten Mutter und Tochter noch einkaufen gehen wollen. Grund dafür sei übrigens eine besonders gut bestandene Prüfung Tamaras in der Schule gewesen. Und er sagte dann auch noch, dass die beiden Frauen ihn ausdrücklich nicht dabei haben wollten, weil sich Melina an diesem Tag ganz ihrer Tochter widmen wollte, weil es da auch so kleinere Eifersüchteleien seitens der Tochter gegeben hatte, was ja auch nicht selten ist, wenn plötzlich ein neuer Mann im Leben der Mutter ist.
Eifersüchteleien, da horchen die Ermittler natürlich gleich mal besonders auf. Was konnte man dann über das Verhältnis zwischen Stieftochter, also zwischen Tamara und dem Stiefvater Alexei rausfinden?
Ja, Alexei hat das Verhältnis zu Tamara von sich aus als nicht unbedingt optimal beschrieben. Und auch andere Menschen aus dem Umfeld von Mutter und Tochter konnten genau das bestätigen. Allerdings hatte es wohl genau damit zu tun gehabt, dass die Tochter Angst hatte, dass ihr durch den neuen Mann jetzt die Mutter weggenommen wird. Das ging sogar so weit, dass sich Tamara tatsächlich gleich mehrere Male das Leben nehmen wollte. Einmal hatte sie sich mit Medikamenten überdosiert und ein anderes Mal hatte sie sich auf eine Balkonbrüstung gesetzt und damit gedroht, sich hinunterzustürzen. Also man sieht, hier scheinen wirklich Verlustängste bei Tamara eine Rolle gespielt zu haben. Gleichzeitig konnte man aber auch ermitteln, dass das Verhältnis zwischen Alexei, also dem Stiefvater, und Melinas Tochter über die letzten Wochen und Monate wiederum deutlich besser geworden war.
Ja, es ist ja auch oft nicht so einfach. Vielleicht habt ihr die Situation zu Hause auch, wenn ja die Mama dann irgendwie einen neuen hat. Das kann so ein Kinderleben dann schon mal ganz schön durcheinander wirbeln. Es gab also diese exklusive Mutter-Tochter-Zeit im Einkaufszentrum ohne den Stiefvater. Die Ermittler haben natürlich auch nachgefragt, was Alexei, also Stiefvater, in der Zwischenzeit denn gemacht hat.
Selbstverständlich, denn nichts ist naheliegender, zumindest statistisch gesehen, als dass der eigene Partner zumindest mit dem Verschwinden der Ehefrau etwas zu tun haben könnte. Aber auch da schilderte Alexei seinen Tag und seinen Tagesablauf völlig unverfänglich. Er habe sich nach dem Mittagessen hingelegt, ein kleines Mittagsschläfchen gehalten. Danach habe er ein wenig Fußball geschaut und zum Abend hin habe er seine Frau damit überraschen wollen, dass er den Flur und das Wohnzimmer neu streichen würde, denn das hatte sie sich schon über mehrere Monate von ihm gewünscht, was er dann schlussendlich auch gemacht hat.
Alexei hat ja auch angegeben, dass er versucht hat, seine Frau immer wieder zu erreichen. Das hat man natürlich auch überprüft und man hat tatsächlich entsprechende Anrufversuche und Nachrichten auf seinem Handy gefunden, wie diese hier.
21.34 Uhr. Habt ihr vor, unser ganzes Geld auszugeben? 22.12 Uhr. Ist bei euch alles in Ordnung? Ruf mich bitte an. 23.29 Uhr. Das ist nicht mehr witzig. Meine Nachrichten kommen bei dir nicht an. Wo seid ihr überhaupt?
Du hast es vorhin schon gesagt, die Ermittler checken natürlich auch immer das nahe Umfeld, ob eben Alexei vielleicht auch was mit der Sache zu tun haben könnte. Aber diese Nachrichten klingen ja jetzt nicht wirklich danach, oder?
Würde ich auch so sehen. Also wenn man das Ganze stagen, faken wollen würde, dann würde man wahrscheinlich ziemlich übertrieben schreiben, hey, ich mache mir Sorgen, kommt doch zurück, ich erreiche euch nicht und tausend Ausrufezeichen. Aber das klingt ja noch, zumindest was die erste Nachricht angeht, ziemlich lustig, ne? Dass er sagt, ja, er wollte jetzt das ganze Geld ausgeben oder was? Ja, kommt jetzt mal lieber heim.
Ja. Irgendwann war die ganze Sache dann aber doch nicht mehr so lustig für Alexei. Und gegen 2 Uhr nachts hat er dann eben Ludwig, also den Ex-Mann von Melina und den Vater von Tochter Tamara, verständigt. Und dann wurde es ja erst richtig mysteriös.
Alexei hat dann immer wieder auf seinem Handy Benachrichtigungen von Melinas Rufnummer bekommen, mit dem Inhalt, dass sie jetzt wieder erreichbar sei. Aber immer dann, wenn Alexei Melina anrufen wollte, ist die Mailbox rangegangen.
Das klingt ziemlich unheimlich. Und weil man an der Stelle nicht weitergekommen ist, haben die Ermittler nochmal beschlossen, zurück zur Wohnung zu gehen und sich da nochmal umzuschauen.
Aber auch da war alles unauffällig. Es war eine ganz normal eingerichtete Wohnung, insgesamt sogar sehr ordentlich. Ein weißer Flur, Wohnzimmer eher bieder gehalten, alles recht spartanisch eingerichtet und dennoch nicht ungemütlich. Und die Ermittler fanden keinerlei Anzeichen dafür, warum zwei Frauen so spurlos verschwunden sind, sodass man schon fast annehmen musste, dass die beiden zusammen einfach abgehauen sind.
Dagegen spricht aber, dass die Ausweise der beiden Frauen in der Wohnung gefunden wurden und auch sonst gab es keine Anzeichen für ein Verschwinden. Also Kleidung, Kosmetika, Koffer, persönliche Dinge. Es war alles noch da, auch ein Auto war noch da. Also es sieht nicht so aus, als wären die beiden abgehauen. Und es gab ja auch keine Notiz oder keinen Abschiedsbrief oder sowas in der Art.
Aber man fand etwas anderes Geschriebenes, nämlich Tagebuchaufzeichnungen der Tochter. Und die haben schon beim kurzen Überfliegen ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gezeigt. Da hatte sie zum Beispiel geschrieben, wie enttäuscht sie von ihrer Familie sei, insbesondere von ihrer Mutter. Dort standen dann auch Worte wie Hass, weg von der Mutter, von den Bullen wegrennen. Und es stand auch noch drin, zurück nach Moskau, übrigens der Heimatstadt ihrer Mutter. Und in dieses Tagebuch hineingeklebt waren dann auch noch die Beipackzettel von rezeptpflichtigen Medikamenten und darunter auch noch notiert, welche Drogen Tamara über die letzten Wochen und Monate zu sich genommen haben soll. Und eines war dann auch noch sehr alarmierend für die Polizei. Tamara hatte noch eine Woche vor ihrem Verschwinden ein Bild von ihrem Unterarm gemacht, auf dem leichte Schnittwunden zu sehen waren.
Sie hat sich also anscheinend versucht, selbst zu verletzen. Oft ist das ja dann auch ein Schrei nach Hilfe, nach Aufmerksamkeit. Ich erinnere auch noch mal kurz an die Situation an der Brüstung. Und damit kommen wir zu unserer ersten Theorie über das rätselhafte Verschwinden von Mutter und Tochter.
Theorie 1. Die Mutter sucht ihre Tochter.
Vielleicht ist die Tochter abgehauen, um genau diese Aufmerksamkeit von ihrer Mutter zu bekommen. Die besorgte Mutter hinterher. Vielleicht sind Handy-Akkus leer, vielleicht ist ihnen sogar etwas passiert, vielleicht gab es einen Unfall und die beiden sind deswegen nicht auffindbar.
Ist auch gar nicht so abwegig, denn allein im Jahr 2023 sind rund 78.000 Jugendliche abgehauen und meistens auch gleich für ein paar Tage. Und gleichwohl die Aufklärungsquote, wie wir es eingangs erwähnt hatten, bei weit über 97% liegt, waren diese Jugendlichen meistens gleich für ein paar Tage verschwunden. Übrigens, der Grund dafür, dass Jugendliche abhauen, schlechte Schulleistungen, Liebeskummer, Mobbing bzw. Konflikte in der Schule. Und alle diese Situationen haben meist eins gemeinsam: die Jugendlichen haben nicht genug Vertrauen zu ihren Eltern, um diesen Kummer und diese Schwierigkeiten mit ihnen zu besprechen.
Ja, sie fühlen sich einfach nicht verstanden, was ja auch auf diese Situation hier zwischen Melina und Tamara zutreffen würde.
Und genau das hat ja auch das Umfeld bestätigt. Stichwort schlechtes Verhältnis zur Mutter. Denn da hat man natürlich nachgehakt seitens der Ermittler und dabei rausgefunden, dass die Mutter die eigene Tochter sogar einmal rausgeschmissen haben soll. Die Tochter war dann einige Wochen bei ihrem leiblichen Vater untergekommen. Und Tamara soll auch regelrecht Angst vor ihrer Mutter gehabt haben. Denn nicht nur soll sie ihr öfters mal das Handy weggenommen haben, sondern, und das war dann schon sehr merkwürdig, am Kühlschrank in der Wohnung fand sich eine Art Strafliste, also Strafen für, ich nenne sie jetzt mal, Zuwiderhandlungen aus der Sicht der Mutter. Wenn sie zum Beispiel mal abends zu spät nach Hause gekommen ist, dass sie dann Liegestütze machen müsse oder wenn sie mal mit einer schlechten Note nach Hause kommt, dann kochen und putzen müsse.
Aber die Mutter muss ja wohl auch eine sehr, ich sag mal, liebende Seite gehabt haben, denn kurz vor dem Verschwinden der beiden hat die Mutter das Testament geändert und sie hat als alleinige Erbin ihre Tochter Tamara eingesetzt. Das würde man ja jetzt eigentlich auch nicht machen, wenn man sagt, man hat kein gutes Verhältnis zur Tochter. Und damit hätte die Tochter natürlich ein Motiv, ihre Mutter verschwinden zu lassen.
Theorie 2. Die Tochter lässt ihre Mutter verschwinden.
Und damit wären wir wieder beim ältesten Motiv der Welt. Das Geld. Ich sag nur Stichwort Follow the Money. Folge dem Geld.
Ja, hat Tamara vielleicht ihre Mutter verschwinden lassen, weil sie sowieso kein gutes Verhältnis zu ihr hatte und wusste, dass sie dann die alleinige Erbin ist? Wir haben ja auch noch einen Ex-Mann, also den Vater von Tamara, Ludwig. Ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, was ist denn eigentlich mit dem? Ich meine, Alexei hat hier mit Tamara und Melina eine neue Familie gegründet. Könnte es nicht vielleicht sein, dass Ludwig ein bisschen eifersüchtig war? Eine sehr gute Überlegung von euch. Damit kommen wir zur dritten Möglichkeit.
Theorie 3. Ex-Mann Ludwig steckt hinter dem Verschwinden.
Wir erinnern uns, statistisch gesehen gibt es bei Tötungsdelikten in 2 von 3 Fällen eine persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter. Aber auch wenn Ludwig der leibliche Vater von Tamara und der Ex von Melina war, er hatte sich gänzlich unverdächtig verhalten. Nicht nur war er es ja zusammen mit Alexei gewesen, der die beiden vermisst gemeldet hat. Übrigens sind die beiden ja sofort zur Polizei gegangen, ohne diese 24 Stunden abzuwarten. Sie haben sich offensichtlich größte Sorgen gemacht. Aber Ludwig hatte auch alles Menschenmögliche unternommen, die beiden wiederzufinden. Unter anderem hatte er große Suchaktionen geplant, hatte Freunde, Verwandte, Bekannte abtelefoniert. Er war sogar so weit gegangen, über einen Freund, der bei dem Handyanbieter arbeitete, bei denen auch die beiden Vermissten ihren Mobilfunkvertrag hatten, die beiden Handys von Melina und Tamara orten zu lassen. Also alles Dinge, die man jetzt nicht unbedingt tun würde, wenn man selbst mit der Sache irgendetwas zu tun hätte. Was allerdings verdächtig war, war, dass Ludwig, anders als Alexei, zum Zeitpunkt des Verschwindens der beiden in eben jenem Einkaufszentrum war, in das die beiden Vermissten gehen wollten.
Aber es gibt ja noch eine weitere Theorie, denn es gibt ja auch noch einen weiteren Ex. Ein gewisser Max, also der unmittelbare Vorgänger von Stiefvater Alexei.
Theorie 4. Ex-Freund Max hat sich gerecht.
Nur um das nochmal kurz für euch einzuordnen. Mit Max war Mutter Melina nach dem Vater ihrer Tochter, also nach Ludwig und vor ihrem jetzigen Ehemann Alexei zusammen.
Ganz richtig, den hatte sie über eine Dating-Plattform kennengelernt. Allerdings führte dieses Tête-à-tête zu einem schnellen und auch sehr abrupten Ende. Zumindest aus Sicht von Max. Denn für ihn soll es laut Freundinnen von Melina ein ziemlich unschönes Ende gewesen sein. Woraufhin er auch sehr rachsüchtig und extrem aufbrausend beschrieben wurde.
Ja, das wäre doch mal ein Motiv. Und obwohl er eigentlich kilometerweit entfernt wohnt, war dieser Max doch tatsächlich am Tag des Verschwindens von Tamara und Melina nicht nur in derselben Stadt, sondern auch am selben Ort, im selben Einkaufszentrum und das sogar noch zur selben Uhrzeit. Na, was denkt ihr? Glaubt ihr, die Tochter ist abgehauen und die Mutter hinterher? Oder hat es die Tochter vielleicht aufs Erbe abgesehen und hat die Mutter um die Ecke gebracht? Steckt Ludwig, der Vater von Tamara, hinter der ganzen Sache? Oder vielleicht doch der rachsüchtige Max?
Oder aber die Polizei ist auf einer völlig falschen Fährte. Denn, wir haben es ja schon gehört, Ludwig hatte ja über einen Freund die Handys von Melina und Tamara orten lassen. Und dabei konnte man herausfinden, dass beide Handys, also von Mutter und Tochter, noch um kurz vor 17 Uhr in die Funkzelle eingeloggt waren, die sowohl den eigenen Bereich der Wohnung, aber vor allem auch den Bereich des besagten Einkaufszentrums abdecken. Ab 17 Uhr bewegten sich diese Handys in südliche Richtung und loggten sich in die Nachbarfunkzelle ein, ganz in der Nähe einer italienischen Eisdiele, die die beiden Vermissten in der Vergangenheit schon öfters aufgesucht hatten. Und jetzt kommt's. Die Eisverkäuferin will Mutter Melina um 17 Uhr, also übereinstimmend mit den Handybewegungen der Handyortung, an der Eisdiele gesehen haben. Und ab hier verlor sich dann ihre Spur.
Und damit bringen wir noch eine weitere Möglichkeit ins Spiel.
Theorie 5. Mutter und Tochter wurden verschleppt.
Aber genau bei dieser Theorie sind die Ermittler nicht wirklich weitergekommen. Genauso wie bei Theorie 1 und 2. Deswegen mussten sie die auf ihrer Liste erstmal so stehen lassen. Aber zur Theorie Nummer 3, zu Ludwig, hat man was rausgefunden.
Wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass sein Verhalten gänzlich unverdächtig war und nicht zu jemandem passen würde, der mit dem Verschwinden irgendwas zu tun haben könnte. Problematisch war hingegen, dass Ludwig zum Zeitpunkt des Verschwindens in dem besagten Einkaufszentrum war. Aber genau deshalb konnte man ihn aber auch schnell als einen möglichen Täter, der irgendetwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun hat, ausschließen. Denn das besagte Einkaufszentrum war in Gänze kameraüberwacht. Heißt, man konnte genauestens nachverfolgen, wann Ludwig das Einkaufszentrum betreten und dann auch wieder verlassen hatte. Und was ganz wichtig dabei war, zu keinem Zeitpunkt war er auf die beiden Vermissten gestoßen und hatte damit im Umkehrschluss ein wasserdichtes Alibi.
Bleibt noch Theorie 4, der zweite Ex, Max.
Auch den hat man natürlich genauestens überprüft, insbesondere weil er ja, wie du schon sagtest, ausgerechnet an dem Tag des Verschwindens der beiden von seinem 300 Kilometer entfernten Heimatort hier an einem möglichen Tatort ist, noch dazu dann ausgerechnet in dem besagten Einkaufszentrum. Aber wie sich im Nachhinein herausstellte, war das tatsächlich ein reiner Zufall. Er war nämlich auf Bitten von Freunden eingeladen worden, also nicht aus eigenem Antrieb gekommen. Und auch er konnte natürlich in dem Einkaufszentrum auf Schritt und Tritt von den Überwachungskameras erfasst werden. Und auch er war zu keinem Zeitpunkt auf die beiden Vermissten gestoßen.
Das ist doch schon alles ein großer Zufall, oder? Dass sich alles an diesem Tag in diesem Einkaufszentrum abspielt. Also Wahnsinn. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt, wissen wir aus diesem Podcast. Aber Max hat bei der Vernehmung eine Sache zu den Ermittlern gesagt. Da haben sie nochmal ganz genau hingehört.
Vielleicht war es Max' letzter Satz, der die Ermittler schließlich in eine ganz andere Richtung denken lässt. Denn auf die Frage, ob Mutter Melina und Tochter Tamara etwas zugestoßen sein könnte, antwortete dieser: Kein Mensch verschwindet am helllichten Tag auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt stimmt, dass sie zu dem Einkaufszentrum unterwegs waren. Die Ermittler werten die Überwachungskameras aus dem Einkaufszentrum aus. Und tatsächlich, die beiden Frauen waren offenbar nie im Einkaufszentrum.
Ja klar, nur weil sie da hingehen wollten, heißt ja noch lange nicht, dass sie tatsächlich auch dort angekommen sind.
Aber das passt ja wiederum nicht mit der Handyortung zusammen, die ja ganz klar besagt, dass die beiden Vermissten um 17 Uhr sich in einer neuen Funkzelle, also nicht in der gemeinsamen Funkzelle von Einkaufszentrum und Wohnung befanden und dass sie sich dort auch noch hinbewegt hatten. Heißt im Umkehrschluss, dass vielleicht doch irgendetwas an dieser Eisdiele vorgefallen sein muss.
Die Ermittler müssen also nochmal von vorne anfangen. Was haben sie übersehen? Ja, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Das ist jetzt gemein, oder?
Ist aber kein Problem, um die Gemüter zu besänftigen. Einfach ein Ketchup-Gesicht auf eure Salatbowl malen.
Ja, super. Vielleicht habt ihr ja schon eine Vermutung. Also rätselt gerne wieder mit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für euch. Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Er ist Gastronom, hat viele Freunde und schmeißt immer legendäre Partys. Aber er hat auch eine dunkle Seite. Die Ermittler halten ihn für den mutmaßlich wichtigsten Mafioso Süddeutschlands. Und Mafialand zeigt da, wie krass die Mafia eigentlich auch in Deutschland unterschätzt wird. Das hat man ja immer nicht so wirklich auf dem Schirm. Und wie sie Politik und Wirtschaft unterwandert. Mafialand ist ein Podcast vom SWR und den hört ihr auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt könnt ihr uns noch unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr wisst, uns ist es immer ein großes Anliegen, mit allem Respekt vor den Betroffenen, euch die Infos hier zu vermitteln, die euch interessieren. Und wenn euch das gefällt, wie wir das machen und was wir hier machen, dann würde es uns total freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt beim Voting für den Deutschen Podcastpreis. Für den sind wir neben ganz vielen anderen tollen deutschen Podcasts nominiert. Und ihr könnt auf deutscher-podcastpreis.de für uns abstimmen. Da gibt es ein Publikumsvoting. Wenn ihr also sagt, ja, das, was die hier machen, das ist schon ganz in Ordnung, dann gebt uns sehr gerne eure Stimme. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann wird es hoffentlich noch jahrelang diesen Podcast geben und auch euer letztes Wort, eure Verabschiedung hier im Podcast. Großen Dank an Tanja, die uns einfach nur durchgeschickt hat. Bundesgartenschau. Hey, wir kriegen es hin bald. Tanja, sehr gut.
Vor allem hast du dir jetzt eine Verabschiedung erschlichen, dann ist es ja eine Doppelfolge. Dann darf es ja eigentlich auch nur eine Verabschiedung am Ende der Doppelfolge geben.
Nix da, jede Woche. Also, bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.